Hi, ich bin Markus und ich erzähle dir in dieser Vorweihnachtszeit eine Geschichte, wenn du möchtest, ein Hörbuch und an jedem Adventssonntag kommt ein neues Kapitel dazu. Das große Finale findet dann zwischen Weihnachten und Silvester statt, am 28. Dezember. Und weil ich noch nie zuvor eine Geschichte geschrieben habe, eine fiktionale, habe ich mich unterstützen lassen von der wunderbaren Fernsehautorin und Editorin Franziska Fuchs, die mit sehr viel Liebe und sehr viel Geduld mich bei der Entwicklung dieser Geschichte begleitet hat. Falls du heute zum ersten Mal reinhörst, dann starte am besten mit der ersten Folge vom ersten Advent, damit du der Geschichte auch gut folgen kannst. Und der ersten Episode habe ich übrigens für dich ein Adventsgeschenk mit eingebaut. Und wenn du genau hinhörst, dann findest du dieses Geschenk auf jeden Fall. Und für alle, die schon von Anfang an dabei sind, hier gibt es jetzt eine kurze Zusammenfassung, was bisher geschah. Alex kehrt am ersten Advent nach der Beerdigung seiner geliebten Oma Gitti in ihre Wohnung nach Lüneburg zurück. Er ist voller Trauer. Gitti war nach dem Tod seiner Eltern seine einzige Familie. Als er später zu Aylas Kiosk kommt, überreicht sie ihm ihr Vermächtnis. Es ist eine grüne Holzkiste, die Oma Gitti ihm schon vor Jahren für den ersten Advent nach ihrem Tod hinterlegt hatte, sowie einen Brief dazu geschrieben hatte. Ihren letzten Willen. Und darin bittet sie Alex, wieder mit dem Geschichten zu erzählen anzufangen und einen Podcast zu beginnen. In der Kiste hat sie 4 Adventsumschläge für Alex hinterlegt. Alex öffnet den ersten und findet ein leeres Notizbuch. Er ist gar nicht begeistert von der Idee, einen Podcast zu machen und schlägt sie erst einmal aus. Aber natürlich beginnt er, über Oma Gittis letzten Willen nachzudenken. Omas Geheimnis. Ein Weihnachtspodcast in 5 Teilen. Kapitel 2. Der Champagnerkorken. Die Beerdigung steckte Alex noch in den Knochen. Er saß aber pflichtbewusst schon wieder am übernächsten Tag an seinem Schreibtisch im Verlag. Es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren. Dabei war gerade das bei seiner Aufgabe äußerst wichtig. Er griff zu einem Kaffeebecher und nahm einen Schluck des lauwarmen Großraumbüro-Kaffeeautomaten-Kaffees. Bäh, wer ist eigentlich zuständig für diese miese Brühe, dachte er. Alex war angespannt. Stunden verbrachte er schon damit, Verkaufszahlen, Retouren, Nachbestellungen und Sonderauslieferungen in eine Excel-Tabelle einzutragen. Einmal im Jahr, kurz vor der Weihnachtszeit, erscheint ein Sondermagazin im Bertram Verlag mit dem Titel »Der Champagnerraub von Sylt«. Sogar seine Oma schien Fan der Story zu sein, was Alex immer noch wunderte. Er verstand bis heute nicht, warum Oma Gitti das Heft gekauft hatte. Er hätte es ihr auch einfach aus dem Verlag mitbringen können. Warum hatte sie nie was gesagt? Im Verlag interessierten sich alle für diese Geschichte. Alle außer Alex. Der war jedes Jahr aufs Neue genervt von der Arbeit, die sich aus dem unglaublichen Verkaufserfolg des Heftes für ihn ergab. Da es nur einmal im Jahr als Sonderauflage herauskam, gab es keine automatisierten Prozesse. Deswegen musste er sich alle Zahlen händisch besorgen und eintragen. Vorsintflutlich, aber das passte ja zum Inhalt des Heftes. Es ging um die Reichen und Schönen aus den 1970er Jahren, wie sie damals auf Sylt gefeiert haben sollen. Also um wilde Partys, auf denen solche Society-Figuren wie Gunter Sachs, Christine Kaufmann und Ingrid Steger gefeiert haben, bis hin zu Brigitte Bardot und angeblich soll sogar Prinzessin Caroline von Monaco mitgemischt haben. Und dann war da wohl noch irgendeine Pulle Shampoos verschwunden, die natürlich extrem teuer war. Das war es wohl im Kern. Mehr wusste Alex nicht über den Mythos Champagnerraub von Sylt. Obwohl dieses Thema in seinem Verlag wirklich die Signature Story war. Dafür kannte er sich aber in den dazugehörigen Zahlen aus, wusste, was die Produktion des Heftes jedes Jahr kostete, wie viele Magazine sie verkaufen, wie viel Umsatz und Gewinn sie machten. Das Heft ist seit fast 50 Jahren ein echter Verkaufsschlager und für ihn ein echter Albtraum, seit er als Buchhalter in dem Verlag war. So viel Stress wegen einer Party und ein paar Flaschen aus den 70er Jahren. Alex versuchte, sich wieder auf die Zahlen und die Excel-Tabelle zu konzentrieren. Da bemerkte er aus dem Augenwinkel, wie die Tür zum Großraumbüro aufging und eine Handvoll Leute den Raum durchquerten. Oh, wir haben heute wichtigen Besuch, dachte Alex und beobachtete die Gruppe über den Monitorrand seines Rechners hinweg. Frau Keller, die Chefredakteurin in Begleitung ihrer männlichen Kollegen aus der Chefredaktion. Sogar der Seniorchef und Inhaber Karl-Heinz Bertram war dabei. Alex sei nur kurz von der Seite. Was wollen die denn alle hier? Fragte er seine Kollegin Simone, die ihm gegenüber saß. Simone steckte den Kopf neben dem Rechner hervor und flüsterte ihm zu: Große Verlagssitzung heute. Außerdem gibt es doch auch heute schon das traditionelle Weihnachtsgeschenk für uns. Die müssen also heute etwa 150 Grußkarten unterschreiben. Simone kicherte. Ich bin mal gespannt, womit sie uns in diesem Jahr um die Ecke kommen. Simone spielte darauf an, dass der Verlag die Mitarbeitenden in jedem Jahr mit einem Weihnachtsgeschenk überraschte, das mit ihrem Magazin, der Champagnerraub, zu tun hatte. Da es das Magazin aber schon fast 50 Jahre lang gab, gingen der Verlagsleitung manchmal die Ideen aus. So gab es beispielsweise vor 3 Jahren Pyjamas für alle. Auf der Brusttasche prangte das Etikett des Champagners aus dem Champagnerraub. Selbst die begeisterten Hardcore-Fans des Verlags und der Story fanden das Pyjama-Geschenk echt schräg. Die Brieftasche oder das Portemonnaie aus Leder aus dem vergangenen Jahr hingegen fand großen Anklang. Wird also wieder Zeit für ein Schrottwichtelgeschenk in diesem Jahr? Na, mal sehen. Alex hatte keine Erwartungen. Nach der Mittagspause, die er mit Simone in der Kantine verbrachte, kehrten sie zusammen in ihre Arbeitsinseln im Großraumbüro zurück. Simone schmiss sich motiviert auf ihren Schreibtischstuhl und versank hinter ihrem großen Monitor und ihrer Büroblume Monstera, die ihren Arbeitsplatz schmückte. Alex nahm an seinem Tisch Platz, der so klinisch rein war, dass man auch darauf hätte operieren können. Zur gleichen Zeit entdeckten die beiden die Flaschen auf ihren Schreibtischen. »Ist das deren Ernst?« nölte Simone durch ihren grünen Dschungel. »Eine Flasche Sekt? Was Besseres ist dir nicht eingefallen?« Das war also das Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr aus der Chefetage des Verlags. »Eine Flasche? Aber was denn eigentlich?« Alex sah sich das Etikett genauer an. »Maison de l'Aube, Cuvée«. Soleil 1926. Darunter stand Champagner. Alex war überrascht. Ist das echter Champagner? Simone war weniger überrascht und erklärte ihm den Hintergrund. Genau, Alex, Familie Bertram schenkt uns 99 Jahre alten Champagner. Bingo! Das ist doch das Etikett vom Sylter Champagnerraub, Mann. Die Flasche ist natürlich nicht echt. Wahrscheinlich ist nicht einmal Shampoos drin, sondern irgendein Sekt. Alex studierte noch ein bisschen das Etikett. Das ist eine Sonderabfüllung, steht hinten drauf. Strandhof Sylt. Und nein, es ist kein Champagner. Es ist ein Jahrgangssekt. Alex trinkt wirklich selten Sekt und dachte gleich daran, seiner Oma Gitti die Flasche zu schenken. Er hatte den Gedanken kaum zu Ende gebracht, da wurde ihm die Sinnlosigkeit dieser Idee bewusst. Er fing schnell an, weiter die Zahlen in die Excel-Tabelle zu tippen. Nach Feierabend packte Alex die Flasche Verlagssekt in seinen Rucksack und machte sich auf den Weg nach Hause. Er konnte zu Fuß gehen, seine Wohnung war nicht weit entfernt vom Verlag. Sein Nachhauseweg führte ihn täglich an Oma Gittis Wohnung vorbei. Wie oft war er abends nach der Arbeit noch auf einen Tee kurz zu ihr hochgegangen. Wer wohl künftig in ihrer Wohnung leben wird? Alex tat sich schwer mit der Vorstellung, wusste aber, so wird es ablaufen. Er wird in ein paar Wochen den Schlüssel zu dieser Wohnung abgeben und dann wird es keinen Grund mehr geben, in die Haustür mit der Nummer 27 zu gehen. Er stand vor dem Haus und schaute zu den 4 Fenstern hoch. 3. Etage. Wieso brannte das Licht im Küchenfenster? Alex war kurz irritiert. Dann fiel es ihm ein. Er hatte Oma Gitti vor ihrem Urlaub eine Lampe mit Autofunktion geschenkt. Damit keiner sehen kann, dass Oma Gitti nicht da ist, wenn sie im Urlaub ist. Sie hatte immer Angst, dass in ihrer Abwesenheit jemand einsteigen würde. Diese Automatisierung brauchen wir nun auch nicht mehr, dachte Alex und beschloss, kurz in die Wohnung zu gehen, um das Licht auszuschalten. Auf Socken stand er in der Küche und schaute aus dem Küchenfenster auf die Straße. Adventsbeleuchtung. Es sah so friedlich aus. Auf dem Küchentisch stand die Adventskiste, Omas Erbe. Alex schüttelte den Kopf, was sie sich da ausgedacht hatte. Einen Podcast aufnehmen? Je mehr er darüber nachdachte, desto absurder fand er die Idee eigentlich. Ayla hatte ihn auch schon mehrmals darauf angesprochen, aber er würde das nicht machen. Worüber sollte er denn sprechen? Über die Excel-Tabellen für das Sonderheft? Er öffnete die Kiste und betrachtete die restlichen drei Umschläge. Dieser hier war der nächste, der Umschlag für den zweiten Advent. Er holte ihn kurz aus der Kiste und befühlte ihn. Der war dicker, etwas knubbelig, als wäre da ein Ei drin. Auf jeden Fall etwas Rundes. Alex musste sich eingestehen, dass er kurz versucht war, den Umschlag schon jetzt zu öffnen. Aber dann hätte er so Ärger von seiner Oma bekommen. Er legte den Umschlag zu den anderen zurück. Er hatte auch das leere Notizbuch wieder in die Kiste gelegt. Auch wenn er nur kurz das Licht ausschalten wollte, blieb Alex noch länger. Er hatte keine Lust, nach Hause zu gehen, da war es noch stiller. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch mit den Kisten auf dem Dachboden weitermachen. Er würde die Wohnung in den nächsten Wochen ja sowieso ausräumen müssen. Warum also nicht jeden Tag ein bisschen etwas machen? Er hatte schon vor ein paar Tagen damit angefangen, sich einen Überblick über Omas Hausstand zu verschaffen. Oma Gitti war ziemlich gut sortiert. Sie macht es mir leicht, dachte Alex, zog die Schuhe wieder an und fingerte den Dachbodenschlüssel aus der Kommodenschublade im Schrank. Er stieg die Treppe hinauf und betrat diesen riesigen Raum unter dem Dach, der mit Holzverschlägen in viele kleine Parzellen aufgeteilt war. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Es war richtig zügig dort oben. Dachböden haben etwas Unheimliches. Er nahm diesen süßlichen, verstaubten Geruch wahr. Genauso riecht es immer unter Dächern von alten Häusern. Das Haus stammte aus der Gründerzeit. Wie viele Menschen in diesem Haus wohl schon gelebt hatten? Er öffnete das Vorhängeschloss von Oma Gittis Verschlag. Dahinter lag ein länglicher Raum, rechts und links mit Regalen aus einfachem Holz bis zur Decke. Alles voller Kisten. Umzugskartons, Schuhkartons, Zigarrenkartons. Die erste Hälfte auf der linken Seite hatte sich Alex schon angeschaut. In den Kartons fand er Equipment aus Omas Zeit als Fotografin. Da waren Blitzgeräte, Kabeltrommeln, Stative und Klemmen, quasi ein ganzes Fotostudio in Umzugskartons. Alex griff zu dem letzten Karton im linken Regal und zog ihn hervor. Er war sehr schwer und kompakt. Nichts bewegte sich in dem Karton, als er ihn aus dem Regal wuchtete. Er öffnete den Kartondeckel und stieß auf Oma Gittis Fotos. Nicht überraschend. Alex war klar, dass eine Fotografin aus dem letzten Jahrhundert wahrscheinlich tausende analoge Abzüge in ihrem Besitz hatte. Hier waren sie also. Und in den anderen Kartons würde er wahrscheinlich das Gleiche finden. Er nahm sich einen Stoß der Bilder und warf einen Blick drauf. Omas Arbeiten haben ihn schon als Junge fasziniert. Wie oft saßen sie gemeinsam und schauten sich Bilder von ihr an. Sie erzählte dann die Geschichten zu den Bildern, wie sie das Foto geschossen hatte, in welcher Situation die Bilder entstanden waren und was für Menschen sie dabei getroffen hatte. So war Alex nicht verwundert, dass er sich doch an einige der Bilder erinnern konnte. Andere hingegen sah er zum ersten Mal. Die einzige Lichtquelle war eine nackte Glühbirne, die von der Decke baumelte. Mit wenig Leistung, es war also schummrig, sodass er keine Details auf den Fotos erkennen konnte. Er nahm sich einen weiteren Stapel. Alex wollte den Stapel gerade zu den anderen zurück in die Kiste legen, als er Fotos mit typisch norddeutschen Motiven erkannte. Strandfotos, Bilder mit redgedeckten Häusern, das sah aus wie Sylt. Er blätterte weiter. Moment mal, die Fotos kenne ich doch. Alex stellte sich direkt unter die Lichtquelle und hielt die Bilder unter die Birne. Sie blieben verwackelt. Auf ihnen sah er eine unscharfe Gruppe von Menschen, die eine Party feierten. Er erahnte elegante Kleider und er blätterte die Bilder weiter durch. Das kannte er doch auch und das Bild auch. Wie kann das denn sein? In Alex' Kopf ratterte es. Das sind die Bilder, die in jedem verdammten Winter in der Sonderausgabe des Bertram Verlages erscheinen. Die von dem großen Sylt-Mythos mit dem Champagnerraub. Und dies hier ist sogar in diesem Jahr auf dem Titel des Magazins gewesen. Wie geht das denn? Warum liegen diese Bilder bei Oma Gitti auf dem Dachboden, zwischen all den Fotos, die sie gemacht hat? Oma Gitti hatte doch gar nichts mit dem Verlag zu tun. Er stand einige Zeit mit dem Stapel Bildern in der Hand unter der Lampe und seine Gedanken drehten sich im Kreis. Oma Gitti, was ist das hier? Alex nahm den Stapel Sylt-Fotos, verstaute die Fotokiste wieder im Regal, schaltete die Glühbirne aus, sicherte das Vorhängeschloss und kehrte zurück in die Wohnung. Erst einmal einen klaren Gedanken finden. Das klappte aber nur bedingt, denn das ganze Nachdenken führte zu keiner plausiblen Erklärung, eher zu mehr Verwirrung und zu mehr Fragen. Oma Gitti wird die Bilder nicht selbst gemacht haben. Bei dem Erfolg dieser Geschichte, dieses Mythos, wäre sie damit berühmt und ziemlich reich geworden. War sie aber nicht. Weder berühmt noch reich. Aber warum fand er dann die Fotos in der Kiste auf dem Dachboden? Alex brauchte Antworten. Das ließ ihn nicht in Ruhe. Schon am nächsten Tag vereinbarte er einen Termin mit der Chefredaktion des Verlages. Frau Keller sollte wohl wissen, wer die Fotos des Sylter Champagnerraubs wirklich geschossen hat. Herr Winter, was verschafft mir die Ehre? Haben Sie die Zahlen unseres Sondermagazins etwa schon zusammengestellt? Warum sonst sollte der junge Kollege aus der Buchhaltung so kurzfristig mit ihr einen Termin vereinbaren? Na, dann nehmen Sie Platz und zeigen Sie mal. Sie wollte ihm gerade den Pappordner mit den Bildern abnehmen. Da zog Alex den Ordner zurück. Frau Keller war irritiert. Beim Hinsetzen öffnete Alex den Aktendeckel und schob die Bilder zu ihr über den Tisch. Frau Keller verschaffte sich blitzschnell einen Überblick über die Fotos. Dann schaute sie Alex an. Was machen Sie mit den Fotos aus unserer Sonderausgabe? Alex hielt inne. Jetzt hatte er tatsächlich die Bestätigung. Aber konnte das wirklich sein? Sind Sie sicher, dass es die gleichen Bilder sind, Frau Keller? Frau Keller nickte, immer noch irritiert und hatte keine Ahnung, was ihre klare Antwort zur Folge haben würde. Woher haben Sie die Bilder? Er erklärte ihr die Situation, wie er die Fotos auf dem Dachboden gefunden hatte. Frau Keller hörte aufmerksam zu, überlegte kurz und sagte dann: Der Tod Ihrer Großmutter tut mir sehr leid. Das ist sicher eine harte Zeit für Sie. Doch was die Fotos angeht, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Der Name des Fotografen ist unbekannt, schon seit der ersten Ausgabe von 1975. Es ist wirklich überraschend, dass Sie die Fotos auf dem Dachboden gefunden haben, aber das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass Ihre Großmutter etwas mit den Fotos zu tun hatte. Wo sollte meine Oma diese Abzüge denn sonst herhaben? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vermutlich kannte sie den Fotografen. Steht da irgendwo vielleicht ein Name auf der Rückseite? Sie sah die Fotos noch einmal durch und schüttelte dann den Kopf. Auf der Rückseite stand nur mit Bleistift die Jahreszahl 1975. Alex konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. Er hatte sich etwas anderes erhofft. Auch Frau Keller war jetzt neugierig geworden und blätterte die Fotos immer wieder durch, als würde sie hoffen, ein wichtiges Detail übersehen zu haben. »Also, ich kann Ihnen anbieten, dass Sie mir ein Foto überlassen«, schlug sie vor. »Ich habe heute Nachmittag einen Termin mit Herrn Bertram, der damals die Geschichte herausgebracht hat. Ich kann sie ihm zeigen, vielleicht weiß er etwas, wenn Sie möchten.« Ihre Sekretärin steckte auch schon den Kopf in diesen Moment rein und erinnerte sie an den nächsten Termin. Alex überließ ihr also ein Foto und kehrte an seinen Arbeitsplatz zurück. Der Verlag weiß nicht, wer die Fotos gemacht hatte? Diese Antwort überzeugte ihn gar nicht. Frau Keller schien aber tatsächlich keine Ahnung zu haben, aber vielleicht der Seniorchef. Irgendjemand musste ihm die Story doch damals verkauft haben. Und wieso überhaupt Fotograf? Es hätte genauso eine Fotografin sein können, nämlich seine Oma. Alex versuchte sich zu erinnern, ob sie jemals Geschichten von Sylt erzählt hätte. Hatte sie nicht. Sie zog es immer in die Berge, nie an die See. Angeblich war das Meer nie so ihr Ding gewesen. Es war Wochenende. In der Zwischenzeit hatte sich Frau Keller noch einmal telefonisch bei Alex gemeldet. »Herr Winter, ich hatte Ihnen doch versprochen, mit Herrn Bertram Senior über Ihre Bilder zu sprechen. Herr Bertram kann es sich auch nicht erklären. War Ihre Oma vielleicht mal mit einem amerikanischen Fotografen bekannt oder befreundet? Herr Bertram sprach von einem amerikanischen Kollegen, der damals wohl die Fotos gemacht haben soll, aber aus irgendeinem Grund anonym bleiben wollte oder musste. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr herausfinden konnte, aber es ist natürlich schon wirklich lange her.« Nachdem sie das Gespräch beendet hatten, blieb Alex mit dem Smartphone in der Hand am Fenster stehen und guckte raus. »Ein amerikanischer Fotograf also«, dachte er. Wirklich überzeugt war er von der Geschichte nicht. Heute am 2. Advent gab es noch eine wichtige Sache zu erledigen. Der nächste Briefumschlag aus Gittis Adventskalender wartete darauf, geöffnet zu werden. Er hatte die ungewöhnliche Form ja schon bemerkt, etwas bäulich. Vielleicht war es eine große Praline, eine Mozartkugel. Bevor er sich zu Oma Gittis Wohnung aufmachte, nahm er noch das Weihnachtsgeschenk des Verlages aus seinem Kühlschrank und steckte die Fake-Champagnerflasche in seinen Rucksack. Alleine würde er sie eh nicht trinken, vielleicht ja später zusammen mit Ayla. In Gittis Wohnung angekommen, goss Alex erst einmal Omas Blumen. Die Fensterbänke standen voller Töpfe mit selbstgezogenen Pflanzen. Alex hatte selbst keinen grünen Daumen, aber er kannte den Namen jeder einzelnen Pflanze. Oma hat ständig mit ihren Pflanzen gesprochen und war davon überzeugt, dass sie nur dadurch so schön wuchsen. Als alle Pflanzen versorgt waren, öffnete er die Adventskiste, die auf der Arbeitsfläche neben dem Spülbecken stand. Umschlag Nummer 2. So traurig Alex auch war, diese Idee mit der Kiste und den Umschlägen, Gittis Testament mit ihrem Wunsch, das war schon wirklich außergewöhnlich. Es fühlte sich fast so an, als wäre Gitti noch da und würde am Küchentisch sitzen und ihn liebevoll beim Lösen des Rätsels betrachten. Fast hatte er ein schlechtes Gewissen, weil er sich nicht vorstellen konnte, Omas letzten Willen wirklich erfüllen zu können. »Also Oma Gitti, was gibt's denn heute?« Alex nahm ein scharfes Messer aus der Schublade und schnitt damit den Umschlag auf. Er fasste rein und er erkannte den Gegenstand sofort. Er zog einen Sektkorken aus dem Umschlag. Fasste erneut in den Umschlag und suchte einen Brief oder eine Nachricht. Da war aber nichts. Oma Gitti hatte ihm nur den Korken überlassen. Aber warum? War das die Aufforderung, einen auf sie zu trinken? Ja, vorstellbar wäre es. Oma liebte ein gutes Glas Knallbrause, wie sie Sekt immer nannte. Er bewegte den Korken in der Hand, schaute ihn sich genauer an. Es gab einen Aufdruck. Strandhof Sylt. Alex stutzte, schon wieder Sylt? Erst die Bilder von Oma Gitti aus der Kiste, die sie auf Sylt geschossen hatte. Dann lag das Sonderheft bei ihr in der Küche. Und jetzt noch einen Korken mit dem Aufdruck Strandhof. Alex nahm sein Handy und googelte Strandhof Sylt. Ein Luxushotel ab 350 Euro die Nacht, 5-Sterne-Bewertung. Alex klickte auf die Fotos, die Google ihm anzeigte. Sehr elegant eingerichtet, aber auch etwas in die Jahre gekommen. Er scrollte durch die Suchergebnisse. Unter den ersten Treffern blitzte bereits das vertraute Logo seines Verlages auf. Sonderausgabe, 50 Jahre Champagnerraub von Sylt. Alex klickte drauf. Der legendäre Champagnerraub von Sylt ereignete sich im Winter 1975 im traditionsreichen Hotel Strandhof. 5 Flaschen des extrem seltenen Maison de l'Aube Soleil 1926 verschwanden in jeder Nacht spurlos aus dem historischen Weinsafe des Hauses. Die Geschichte löste damals eine Welle aus zwischen Skandal, Glamour und Mythenbildung. Jede dieser Flasche war mehr als 15.000 Mark wert. Jetzt kombinierte Alex recht schnell. Im Zeitraffer sah Alex, was in den vergangenen Tagen passiert war. Oma hatte angekündigt, eine Geschichte würde ihn finden. Es hätte etwas mit der Vergangenheit zu tun? Das hatte sie doch geschrieben, oder? Dann hatte er die Kiste mit den Fotos der legendären Party mit dem Champagnerraub gefunden. Und jetzt drückt ihm seine Oma Gitti quasi aus dem Jenseits einen Korken in die Hand. Es geht um diese komische Sylt-Geschichte. Gitti wollte ihm ganz offensichtlich etwas zum legendären Champagnerraub sagen. Hat sie doch die Fotos geschossen? Kannte sie dann auch die Täter? Jetzt hatte sie seine ganze Aufmerksamkeit. Er legte den Korken auf den Küchentisch, sprang auf, schnappte sich die Schlüssel zum Dachboden und nahm zwei Treppenstufen auf einmal. Er fummelte das alte Vorhängeschloss auf und brach dabei fast den Schlüssel ab. Er schaltete die Glühbirne ein, das den länglichen Raum in ein gelbes, schummriges Licht tauchte. Die Kisten auf der linken Seite kannte er bereits alle. Viel Fotografengerümpel, nichts Besonderes. Außer der einen Kiste, in der er die legendären Fotos gefunden hatte. Auf der gegenüberliegenden rechten Seite bot sich ihm ein ähnliches Bild. Etwa 4 Meter Regale mit 4 Etagen. Alles mit Kisten voll, beschrieben waren sie nicht. Wo sollte er jetzt anfangen? Hinten, gegenüber der Kiste mit den Fotos. Vielleicht hatte Gitti irgendwie ein System, wie sie ihre Arbeit archiviert hatte. Er zog die erste Kiste aus dem Regal unten und öffnete sie. Stoff, schwarzer Stoff, er fasste drunter, nichts weiter als Stoff. Okay, wieder zu, nächste Kiste. Das sah schon vielversprechender aus, er sah wieder Fotos. Er nahm sich eine Handvoll und ging sie durch. Auf der Rückseite gab es Jahreszahlen. 1995. War das nicht ein Foto von Prinz Charles in jungen Jahren? War der mal in Hamburg? Denn auf dem Foto stand er auf einem Balkon, der aussah, als wäre er der Balkon vom Hamburger Rathaus. Aber Lady Di war nicht an seiner Seite. Kannten die sich da schon? Alex Wissen über den britischen Hochadel war quasi nicht existent. Alex durchforstete die Kisten noch weiter. Die meisten Bilder aus dieser Kiste sagten ihm gar nichts. Menschen, manchmal einzeln, mal als Porträt, dann wieder als Gruppe. Meistens sah es förmlich aus, vielleicht Staatsbesuche. Für wen hatte Gitti denn da fotografiert? Während er Kiste für Kiste öffnete, sank seine Aufregung und auch seine Konzentration mehr und mehr. Da war gar nichts. Nach was genau suche ich eigentlich, fragte er sich schließlich. Er zog eine weitere Kiste aus dem Regal, die hinter anderen Kisten quasi in zweiter Reihe stand, öffnete den Deckel und Moment. Der Inhalt dieser Kiste unterschied sich sehr von den anderen. In all den anderen Umzugskartons und Zigarrenkisten gab es hauptsächlich Fotoabzüge, viele noch in schwarz-weiß. Aber in dieser Kiste lag eine Kamera. Gittis Kamera. Alex nahm die alte Spiegelreflexkamera aus dem Karton. Omas Leica. Es fühlte sich an, als hätte er einen Schatz gehoben. Wie lange hatte er diese Kamera nicht mehr gesehen? Diese Spiegelreflexkamera hatte Gitti geliebt. Alex erinnerte sich, wie vorsichtig sie damit immer umgegangen war. Eine Leica Flex SL. Dieses Modell hatte damals schon richtig viel Geld gekostet. Die Kamera begleitete seine Oma bei allen Jobs. Die macht die Fotos von selbst, hatte Gitti immer gesagt. Nun lag sie in seinen Händen. Er würde sie mitnehmen, vielleicht selbst mal ausprobieren, damit Fotos zu machen. Kriegt man heute noch so analoge Filme? Unter der Kamera kam noch mehr zum Vorschein. DIN A4 Blätter große Abzüge, die Minibilder eines ganzen Films zeigten. Ein sogenannter Kontaktbogen, das hatte Oma Gitti ihm mal erklärt. Die 36 Einzelfotos konnte er nicht sofort erkennen. Zu klein, das Licht war zu schummrig. Aber darunter lagen noch andere Bilder, große Bilder, mit Motiven, die er sofort zuordnen konnte. Er drehte eins der Fotos blitzschnell um, 1975, dachte er sich. Alex hielt den Atem an. Das sind noch mehr Bilder von der Sylter Party. Jetzt schaute er sich die Kontaktbögen genauer an. Es waren die Kontaktbögen von all den Fotos, die vor ihm lagen. Kamera, Kontaktbögen und die Fotos. Alex war sich nun sicher. Oma Gitti war die Fotografin der berühmten Bilder der Sylter Partynacht. Sie war dabei, als die legendären Champagnerflaschen aus dem Hotel geklaut wurden. Er schnappte sich die Kiste, ließ alles andere unaufgeräumt zurück und kehrte zurück in Gittis Küche. Er durchsuchte sofort die Oberschränke, fand den Lüneburger Stadtbrand, goss sich ein Pintchen ein, sagte »Auf dein Wohl, Gitti« und schüttete den Schnaps mit einem Schluck runter. Oma Gitti war die Fotografin des Champagnerraubs. Er konnte es nicht fassen. Er musste mit Eila sprechen. Alex griff zum Smartphone. Jetzt müssen wir eine Woche warten, denn das dritte Kapitel gibt es am dritten Advent. Und ich wünsche dir weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Und wenn dir meine Geschichte gefällt, dann teile sie mit Freunden und teile sie gerne auf Social Media und verlinke mich dabei. Einen schönen und gemütlichen Adventssonntag wünsche ich dir.